Weil Jesus uns festhält und weil er der entscheidende Grund unseres Glaubens ist. Deshalb haben wir uns auch in den vergangenen Wochen in den Predigten mit verschiedenen Begegnungen mit Jesus beschäftigt. Und heute machen wir das zum vorerst letzten Mal. Und wir haben uns immer wieder angeschaut in diesen Predigten, wie es Jesus unterschiedlichen Menschen begegnet und wie ist er auf unterschiedliche Menschen zugegangen. Was hat diese Begegnung mit ihnen auch gemacht? Und es ist meine Hoffnung, dass durch diese Unterschiedlichkeit der Personen auch für dich da etwas zu entdecken ist, dass dieser Jesus nicht nur etwas für eine Personengruppe ist, nicht nur für die Frommen, nicht nur für die, in deren Leben immer alles gut gelaufen ist, sondern dass da ein Platz für viele ist und auch ein Platz für dich ist. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus einem Nachfolger begegnet ist, einer Frau, die als Sünderin verschrien war, einer Frau, die gar nicht zum Volk Gottes gehörte, die gar keinen frommen Hintergrund hatte. Letzte Woche ging es um die Begegnung mit der Dämon des Todes. Und heute geht es um eine weitere Begegnung und es hat ganz viel mit Fragen rund um den Glauben zu tun und wie wir auch mit diesen Fragen umgehen. Jesus und der Zweifler. Und ich lese diese Verse aus Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Dieses Mal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus und der Zweifler. Wie ist das, wenn der Zweifel sich in unserem Leben plötzlich meldet? Damals ist das erste Osterfest gewesen. Großes Erstaunen, auch noch eine gewisse Unsicherheit bei den Jüngern. Jesus ist wieder da, das Grab ist leer, sie haben ihn gesehen. Und einer, der tragische Kerl, der hat es verpasst. Und Thomas war nicht dabei, warum auch immer. Er kann sich dementsprechend auch nicht richtig mitfreuen. Das ist klar, die anderen erzählen begeistert, was sie gesehen haben und er steht dabei und da ist diese Unsicherheit. Kann das wirklich alles so stimmen? Wollen die mir jetzt hier nur irgendwas erzählen? Er will keine Erfahrung aus zweiter Hand, irgendwie so einen Glauben von anderen. Er will das selber erfahren und er will selber überzeugt werden. Und eigentlich ist diese Geschichte ein bisschen tragisch, weil sie hat ja diesem Thomas zu einem etwas zweifelhaften Ruf verholfen. Es wird dann immer gesagt, das ist der ungläubige Thomas oder der zweifelnde Thomas und das ist dann so sehr negativ. Und damit tut man ihm eigentlich in dieser Geschichte ein bisschen Unrecht. Denn man könnte es auch positiver sagen, der wollte es einfach nur genau wissen. Der wollte nicht einfach nur glauben, weil die anderen ihm irgendwas erzählt haben und er macht dann irgendwie mit, sondern der wollte diese Erfahrung gern aus eigener Erfahrung machen, aus erster Hand. Und er äußert das, was ihn beschäftigt und sagt: Ich kann das nicht so einfach glauben, ich brauche da irgendwie nochmal eine Extrarunde. Ich habe es nicht gesehen, das ist sein Punkt. Und damit ist er ja recht nah bei uns allen. Wir alle, die wir jetzt 2000 Jahre nach dem ersten Osterfest leben, wir leben im Glauben an etwas, das wir nicht sehen können, im Vertrauen auf etwas, das wir nicht sehen können. Wir rechnen mit dem Eingreifen Gottes, das sogar in der Lage ist, Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Und ich sage auch nicht, dass wir völlig gegen jeden Augenschein glauben, aber wir leben eben im Glauben. Und da gehört es offensichtlich zu unserem Menschsein dazu. Ganz egal, wie du jetzt auf dieses Thema draufschaust, ob als langjähriger Insider oder ob als fragender, interessierter Beobachter von draußen, es gehört dazu, dass diese Fragen aufkommen und dass sie sich auf einmal melden. So wie bei Thomas auch. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ich finde es ja ganz spannend, dass was die da in diesem Gottesdienst machen, aber also mir fehlt da noch so dieser Zugang. Und kann das denn wirklich alles so sein? Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, nein, grundsätzlich bin ich eigentlich schon lange mit dieser Glaubensgeschichte unterwegs und trotzdem melden sich dann manchmal so diese Fragen und diese innere Stimme, die so sagt, Moment, bist du dir wirklich sicher, dass du da aufs richtige Pferd gesetzt hast? Die Fragen kommen und manchmal springt einen das vielleicht so an und manchmal sind es die Sachen, die es einem eben ganz grundsätzlich schwer machen zu glauben. Und ich glaube, diese Fragen, diese Zweifel können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ja, da gibt es vielleicht die Kategorie der, ich sag mal, intellektuellen Zweifel. Das ist so für die Menschen, die sagen, ich habe doch einen Kopf zum Denken und ich bin eher so ein wissenschaftlich rationaler Mensch. Wir leben in einer Welt von Tischen und Bänken und da weiß ich, was ich anfassen und sehen kann. Und da ist es schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Glauben, Wunder und dann Wissenschaft, kann das wirklich sein? Hat die Wissenschaft das nicht eigentlich längst alles widerlegt? Und also man kann das ja auch nicht beweisen. Und dann steht einem manchmal der eigene Verstand an der Stelle im Weg. Das wäre so die intellektuelle Schiene. Vielleicht sind es die Erfahrungen, die du gemacht hast oder die du machst oder die manche Menschen auch in deinem Umfeld gemacht haben, so bestimmte Lebensführungen, biografische Ereignisse, Stationen, wo du einfach sagst, das fällt mir einfach schwer zu glauben, das, was ich in meinem Leben erfahre und das, was ich hier über einen Gott höre und was die da reden. Da gibt es Leid, da gibt es unerfüllte Wünsche, da gibt es vielleicht zerplatzte Lebensträume und das alles ist irgendwie schwer mit dem Gedanken an einen liebenden Gott zusammenzubekommen und dann melden sich diese Fragen. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach eine ganz emotionale Kategorie, dass du sagst, also wenn da wirklich diese Realität da ist, müsste ich da nicht eigentlich mehr von erleben, mehr von spüren, das irgendwie merken und oftmals hast du vielleicht dann das Gefühl, ja, ich bete und habe das Gefühl, wer weiß, wo das jetzt irgendwie ankommt, ich merke nichts davon. Ja, es kann intellektuell sein, es können die Ereignisse sein, es können die Emotionen sein, die uns da an der Stelle im Weg stehen. Und wie gesagt, das kann Menschen zu unterschiedlichen Zeiten betreffen. Und dass das so ist, und dass diese Zweifel dann manchmal vielleicht sogar dich noch anspringen, obwohl du sagst, ich habe doch eigentlich mal ganz grundsätzlich Ja zu Gott gesagt, das ist lästig. Und ich denke, da sind wir uns einig, leichter wäre es auch ohne. Aber ganz egal, in welche Kategorie du dich jetzt auch da einsortieren würdest, wo du so sagst, was vielleicht die Themen sind, wo für dich immer die Fragen irgendwo noch aufpoppen, dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Wenn es uns auf einmal so geht wie dem Thomas, dass wir sagen, ich möchte es eigentlich noch mal genauer wissen. Wie können wir damit umgehen? Das ist der zweite Gedanke. Was machen wir dann, wenn diese Fragen sich melden? Und an der Stelle ist es erstmal eine gute Frage, sich zu überlegen, wenn ich jetzt da mit meinen Themen stehe, auf wen höre ich denn? Ja, von wem lasse ich mir zu diesem Thema was sagen? Was meine ich damit? Ich glaube, es gibt aktuell so eine gesellschaftliche, ich nenne es mal Kultivierung des Zweifels, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber was meine ich damit? Lange Zeit war relativ klar, es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit, die kann man rausfinden und es gibt eine Wahrheit und ich kann klare Aussagen treffen. Und jetzt ändert sich so das Klima gesellschaftlich auch eher in so ein, ja, weiß ich das denn überhaupt genau und kann ich das überhaupt genau sagen? Und eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob ich überhaupt weiß, ob es jetzt irgendwie was Wahres gibt, solange ich da irgendwie was erlebe Und manchmal ist es vielleicht sogar ganz schick zu sagen, ich bleibe mal so in diesem Zweifelzustand, weil es ist ja irgendwie ein bisschen anmaßend zu sagen, ich habe jetzt da was Festes und ich habe was Sicheres. Ist es dann nicht respektvoller zu sagen, naja, ich halte mir das alles irgendwie so ein bisschen in der Schwebe? Und ich glaube, das ist das Umfeld, in dem wir so unterwegs sind. Und deswegen, glaube ich, wird auch das Thema Zweifeln, dann ja, ist es viel normaler und vielleicht auch viel angesehener. Und es ist viel kritischer, dass ich überhaupt sage, ich mache mich auf die Suche danach. Ich will irgendwie eine feste Überzeugung finden. Und dann sagt die Bibel da hinein, ja, es gibt aber eine Wahrheit. Und es sind klare Aussagen möglich und das steht dem irgendwie entgegen. Und ich meine damit auch nicht, dass es diese Wahrheiten gibt, weil eine Kirche oder eine Glaubensrichtung diese eine Wahrheit gepachtet hat. Das muss man nochmal differenzieren. Zu sagen, dass Gott die Wahrheit ist, heißt nicht, dass es eine Kirche gibt, die von sich sagen kann, ich habe die Wahrheit gepachtet. Aber wenn Gott in der Bibel sagt, bei mir ist Wahrheit zu finden, dann ist es letztlich auch eine Einladung, mit diesen Fragen nicht einfach bei diesen Fragen stehen zu bleiben und zu sagen, ich halte mir das eben alles irgendwie ein bisschen offen. Diese Fragen sind da und die Bibel lädt uns ein, geh dem auf den Grund und stell dich dem. Letztlich, kommen wir mal wieder zurück zu Thomas, ist es ja genau das, was Thomas macht. Thomas äußert das und er sagt, ja, ich möchte dem auf den Grund gehen. Er schleppt es nicht irgendwie mit sich rum, vielleicht auch nach dem Motto, na, das kann man ja hier jetzt nicht sagen. Ich kann mich ja jetzt nicht als Einzelner hier bei den Jüngern outen. Alle sind total überzeugt. Was denken die denn jetzt von mir, wenn ich auf einmal sage, also ich habe da so meine Fragen. Nein, er äußert das. Und das finde ich an der Stelle schon mal ganz wichtig. Also sich auf die Suche begeben, das ist das eine. Und das andere, diese Fragen, die dich beschäftigen, schweig sie nicht einfach tot. Und denk nicht, du musst es einfach irgendwie unterdrücken und nicht mehr dran denken und dann geht es irgendwie vielleicht irgendwann auch wieder weg. Stell dich diesen Fragen und mach es nach Möglichkeit nicht alleine. Und gib nicht einfach auf und bleib dran. Und Thomas möchte es genau wissen, aber er ist ja dann im weiteren Verlauf der Geschichte auch bereit zu lernen. Als Jesus kommt und sagt, hier, jetzt überprüf es, dann ist er auch bereit, das alles über Bord, also das hinter sich zu lassen, über Bord zu werfen und zu sagen, ja, und ich steige da jetzt ganz ein. Es bringt nichts, die Fragen totzuschweigen und ich glaube, es bringt auch nichts, hier in der Gemeinde so ein Klima zu erzeugen, wo keine kritischen Fragen mehr gestellt werden dürfen, als ob das irgendwie störend wäre oder als ob das hinderlich wäre. Nein, lass uns über diese Fragen im Gespräch bleiben und lass uns darüber reden, äußere das. Denn die Fragen werden irgendwann ohnehin wieder hochkommen. Also einfach zu sagen, ich denke nicht mehr dran, ich stelle mich dem nicht, das wird nicht funktionieren. Es ist gut, sich dem auch zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen. In dem Moment, wo ich das mache, so wie Thomas das gemacht hat und geäußert hat, dann entdeckst du vielleicht auch, ach, ich bin ja gar nicht der Einzige, der diese Frage schon mal irgendwann gestellt hat. Manchmal denkt man ja vielleicht, wahrscheinlich ist das nur ein Problem für mich und alle anderen, da wirkt es immer so, als ob das alles gut ist. Bei denen sieht das alles so normal aus. Dafür ist übrigens total gut, dass es auch eine Geschichte der Kirche vor uns gibt. Und deswegen ist es auch nicht ganz schlecht, ein bisschen sich in der Geschichte auszukennen. Dann wird man nämlich entdecken, es gibt kaum eine Frage, die Menschen sich heute stellen, die nicht irgendwann in der Geschichte der Kirche schon mal von irgendjemand diskutiert oder aufgeworfen würde. Also vielleicht gibt es auch noch ein paar ganz neue Themen, logischerweise, die Entwicklung geht weiter, aber ganz vieles ist schon mal irgendwann von irgendjemand auch durchgekaut worden und davon kann man lernen und das hilft vielleicht auch. Und dafür ist es eben auch gut, eine Gemeinde zu haben, wo ich das gemeinsam angehen kann, wo ich weiß, da werde ich nicht gleich dafür verurteilt, dass ich eine Frage stelle, sondern dann begeben wir uns eben gemeinsam auf die Suche. So soll das auch hier bei uns sein. Wir wollen den Zweifel, die Fragen nicht sofort verurteilen. Aber ich lade dich auch ein, hab auch einfach mal den Mut, an deinen Zweifeln zu zweifeln. Was meine ich damit? Wir denken ja oft, wenn wir glauben, das ist eben Glauben, Glauben ist nicht Wissen und so, was dann immer gesagt wird, und dann muss man eben irgendwas einfach annehmen. Und natürlich ist das bis zum gewissen Grad so. Aber ich bin überzeugt, wenn wir irgendein alternatives System haben, auf das wir unser Leben bauen, und selbst wenn es ganz wissenschaftlich daherkommt, das erfordert genauso Glaubensschritte. Denn da gibt es genauso Überzeugungen, wo ich sage, und das nehme ich jetzt einfach mal so an. Und das erfordert eben auch genau diese Schritte. Und deswegen ist es gut, auch das mal zu hinterfragen. Ja, der eine glaubt, dass es Dinge jenseits dieser Welt gibt, die wir nicht sehen können, und der andere sagt, ich glaube nur das, was wissenschaftlich messbar ist. Aber beides ist ein Glaubenssystem auf seine Art und Weise. Und beides ist es wert, auch mal hinterfragt zu werden. Und dann sehen wir vielleicht auch, dass es Gründe gibt. Ja, natürlich können wir nicht den christlichen Glauben bis ins Letzte beweisen, aber wir sehen vielleicht, dass es Gründe gibt zu glauben. Dass wir nicht einfach glauben gegen alle Argumente, die es irgendwie gibt. Dass wir auch nicht einfach glauben, ohne irgendwelche Gründe dafür zu haben. Sondern dass wir glauben, ja, mit offenen Fragen, aber auch mit Gründen. Und dass das vielleicht sogar auch funktioniert. Ich fand es spannend, jetzt zu lesen von einem Menschen, der früher als Polizist bei der Polizei in Los Angeles oder so gearbeitet hat, sich mit ungelösten Kriminalfällen auseinandergesetzt hat. Und dann ist er irgendwann Christ geworden und er hat angefangen, seine Ermittlungsmethoden mal so an den christlichen Glauben anzulegen. Und dann hat er geschrieben in diesem Buch, in den USA ist ja so, es gibt diesen Fall und dann gibt es diese Jury, diese Geschworenen, die am Ende das Urteil fällen. Und er sagt, er hat eigentlich keinen Fall erlebt, bei dem es nicht auch offene Fragen gab. Und trotzdem waren diese Geschworenen in der Lage, ein Urteil zu fällen und auch ein begründetes und gutes Urteil. Aber sie hatten deswegen nicht Antworten auf alle Fragen. Aber sie hatten ausreichend Gründe. Und ich glaube, davon kann man was lernen. Ja, wir werden nicht alle Fragen beantworten können, aber das wird keiner für sein Glaubenssystem wahrscheinlich auf die Reihe bekommen. Die Frage ist, gibt es eben Gründe, die uns auch dabei helfen? Von daher die Einladung, setz dich mit diesen Fragen auseinander, suche Antworten, lass dich auch nicht mit ganz einfachen, billigen Antworten abspeisen. Es gibt Hilfsmittel, es gibt andere Menschen, ich habe schon gesagt, die sich schon Gedanken gemacht haben, es gibt schlaue Bücher, und mach dich einfach auf diese Reise und sei bereit, auch deine Fragen mal in Frage zu stellen. Und einer, von dem ich das kürzlich gelesen habe, der das so in den vergangenen Jahren auf seiner Lebensreise erlebt hat, ist ein Mann namens Larry Sanger, den werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber der war mal der Mitbegründer dieses Online-Lexikons Wikipedia. Und er ist mal irgendwann christlich aufgewachsen und dann hat er angefangen, über seine zunehmenden wissenschaftlichen Karriere sich auch vom Glauben zu distanzieren. Und er hat dann eben sein anderes Weltbild gehabt. Und dann ist er irgendwann auf vielen Schritten wieder ins Nachdenken gekommen. Ja, er hat genau das gemacht und er hat seine eigenen Überzeugungen mal wieder hinterfragt. Man kann das recht ausführlich auch im Internet nachlesen, wie er diese Reise gegangen ist und wie er nach und nach mit vielen kleinen Puzzlesteinen entdeckt hat, Moment, das, was ich geglaubt habe, was vielleicht auch mein Bild war, was christlicher Glaube ist, weswegen ich mich davon distanziert habe, das stimmt überhaupt nicht mit dem überein, wie ich es jetzt entdecke, wenn ich mich noch mal mehr damit auseinandersetze. Und das hat ihn dazu geführt, dass er jetzt wieder sagt, und ich bezeichne mich wieder neu als Christ. Er hat das übrigens auch lange erlebt und das war vielleicht auch einer der Gründe, die dazu geführt haben, dass er sich eine Zeit lang distanziert hat, dass er mit seinen vielen Fragen immer ein bisschen kritisch beäugt wurde. Schon als Jugendlicher, dass er das Gefühl hat, er stellt viele Fragen, man kann ihm keine guten Antworten geben oder man geht nicht gut darauf ein. Also nochmal mehr eine Einladung, nehmen wir die Fragen auch hier unter uns, nehmen wir sie wirklich ernst und bemühen wir uns nicht einfach, vorschnelle Antworten zu geben. Aber begeben wir uns auf die Suche. Was können wir in dieser Geschichte noch sehen? Was ist die gute Nachricht für alle die mit Zweifeln kämpfen? Das wäre der dritte Gedanke. Thomas äußert das habe ich schon gesagt, und dann kommt Jesus ja nochmal extra. Und Jesus geht mit ihm so einen extra Weg, der kriegt nochmal eine Sonderbehandlung, könnte man auch sagen. Jesus lässt sich vom fragenden Thomas finden. Und da wird nochmal deutlich, dass auch Jesus das nicht direkt verurteilt, wenn wir so mit unseren Fragen kommen. Dass er da bei Thomas auch nochmal extra entgegenkommen ist und dass er ihn dann wieder zum Vertrauen einlädt. Und Thomas schafft das, diese Zeit des Fragens zu überwinden und zu einem vertieften Glauben durchzudringen. Und natürlich erleben wir das heute ein bisschen anders als Thomas, komme ich gleich noch zu. Aber diese Zeiten der Fragen, auch diese Zeiten, wo wir mit Zweifeln kämpfen, die können unseren Glauben durcheinander schütteln. Aber wenn wir sie durchstehen und wenn wir dann vielleicht auch nochmal wirklich diesen Fragen auf den Grund gehen, dann können sie uns auch dahin führen, dass unser Glaube dadurch nochmal gestärkt wird, weil wir ihn nochmal neu auf den Prüfstand gestellt haben und getestet haben. Das ist so ein bisschen wie mit dem körperlichen Immunsystem, das seine Abwehrkräfte eben auch dadurch stärkt, dass es sich mit den unterschiedlichen Erregern wirklich auch auseinandersetzt. Und wenn ich nur zu Hause sitze und denke, ich schotte mich von allem ab, was irgendwo da draußen an Erkältungen auf mich warten könnte, dann wird das meinem Immunsystem nicht gut tun. Ich muss mich dem auch stellen. Und so kann auch die Auseinandersetzung unseren Glauben stärken. Und wir können vielleicht auch gewisse geistliche Abwehrkräfte entwickeln. Thomas kommt an den Punkt, dass er Jesus erkennt als den, der er ist. Sein Herr und Gottes Sohn. Das ist übrigens auch eine der wenigen Stellen, wo direkt jemanden auch Jesus als Gott angesprochen hat. Mein Herr und mein Gott, so spricht er Jesus hier an. Und ich finde es spannend, dass bei ihm dann auch beides zusammenkommt. Und da merken wir auch, Glaube hat so eine intellektuelle Seite, ja, ich muss das irgendwie durchdenken, aber dann braucht es eben auch diese persönliche Komponente, dieses persönliche Bekenntnis, dieses persönliche Ergriffensein, dass wir über Gott nicht mehr nur wie irgendein Gegenstand reden, sondern dass wir wirklich sagen, und das ist jetzt mein Gott, zu dem ich diese Beziehung habe. Und bei Thomas kommt das beides zusammen. Und natürlich, das ist jetzt das große Aber in dieser Geschichte, dass wir wahrscheinlich alle jetzt sagen würden, ja, hätten wir das doch auch mal so erlebt. Und wenn doch Jesus jetzt einmal so hier kommen würde und würde zeigen, hier bin ich, dann wären doch alle Fragen gelöst. Ja und nein. Denn wer weiß, ob sich nicht dann doch auch wieder die Fragen melden würden und würden sagen, war das jetzt vielleicht nur ein Trick? Habe ich mir das nur eingebildet? Kann man das jetzt wirklich glauben? Denn Glauben braucht es auch an der Stelle wieder. Und ich finde es gut, dass Jesus dann ja nochmal bewusst auch sagt, ja Thomas, du hast es jetzt hier gut. Nach dir werden noch einige kommen, die werden diese Erfahrung nicht machen. Aber das wird für die auch ausreichend sein, dem zu vertrauen, was ich sage und dem zu vertrauen, was sie von mir nachlesen können. Und da merken wir an der Stelle nochmal, entscheidend ist nicht so sehr der allerletzte Beweis und dass ich das immer alles sehe, sondern entscheidend ist, dass ich irgendwann diesen Glaubensschritt wage. Und dass ich irgendwann sage, ja, ich sage ja dazu, ausreichende Gründe und Erfahrungen sprechen für mich dafür. Was ist die gute Nachricht in dem allen? Was ist vielleicht auch nochmal die gute Nachricht für alle die sagen, ich hätte gern irgendwie einen gefestigteren Glauben. Warum wirft mich dieses und jenes dann immer wieder so schnell aus der Bahn? Ich finde es gut, dass für Jesus nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern der Punkt, auf den sich der Glaube richtet, und das ist nämlich er selbst, der uns festhält. Nicht die Größe und Stärke und Festigkeit ist entscheidend, sondern entscheidend ist, dass sich unser Vertrauen auf Jesus richtet. Ob aus voller Überzeugung oder manchmal mit Zittern und mit Zagen. Wenn ich mit einem Flugzeug unterwegs bin, dann ist auch nicht entscheidend, ob ich am Ziel ankomme und ob das Flugzeug funktioniert, ob ich jetzt ganz fröhlich und gelassen im Flugzeug sitze oder mit richtig viel Flugangst. Macht keinen Unterschied dafür, ob dieses Flugzeug dann irgendwann am Ziel landet. Entscheidend ist, dass ich in dieses Flugzeug einsteige, egal mit welcher Gemütsverfassung. Auch ein schwacher Glaube kann ein rettender Glaube sein, solange er sich an Jesus hängt. Und darauf kommt es an. Und das ist letztlich das, was Jesus ja hier auch dem Thomas sagt. Vertrau mir, vertrau mir. Was hilft uns dabei, auch in allen Fragen dann den Blick auf Jesus zu richten, wenn das das ist, was ausreichend ist? Zum einen Blick auf das, was du von ihm nachlesen kannst, Blick auf das, was er getan hat. Anschließend gibt es hier so eine Zusammenfassung in dem Johannesevangelium. Und da heißt, Jesus hat noch viel mehr gemacht, was hier nicht drin steht. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also schau auf das, was du über diesen Jesus erfahren kannst, was er an Zeichen getan hat, und schau dann auch auf das, was er bereit war für uns alle zu tun, nämlich sein Leben zu geben. Das ist aufgeschrieben, damit wir heute dadurch im Glauben gestärkt werden können. Und wir haben Gottes Wort. Und wir haben dann auch die von Gott eingesetzten Zeichen wie Taufe und Abendmahl, die uns bewusst von Gott gegeben sind, um uns in unserem Glauben nochmal zu stärken. Und wir haben darüber hinaus die Gemeinschaft der anderen Christen. Und wir können von den Antworten derer lernen, die uns vorangegangen sind, und wir können vom Zuspruch derer lernen, die jetzt mit uns unterwegs sind. Vom Zuspruch der anderen und den Antworten aus der Geschichte. Und bleib, ich habe es schon gesagt, mit deinen Fragen nicht allein. Such dir Unterstützung, zum Beispiel hier in der Gemeinde, und dann vertraue darauf, und das ist das, was Jesus auch gesagt hat, dass er versprochen hat, sich finden zu lassen. Da wollen wir uns auf die Suche nach ihm machen, dass er versprochen hat, sich finden zu lassen. Und dann sag ja und steig bei ihm ein. Und da, glaube ich, müssen wir bei diesem ganzen Thema mit den Fragen und den Zweifeln noch eine wichtige Unterscheidung treffen, nämlich die Unterscheidung zwischen dem Zweifel und dem Unglaube. Zweifel, das sind die Fragen, die immer wieder kommen. Das sind die Dinge, die es uns schwer machen zu glauben. Der Unglaube wäre eine bewusste Entscheidung zu sagen, und ich entscheide mich bewusst dagegen, mich damit weiter auseinanderzusetzen und damit etwas zu tun zu haben. Und das ist vielleicht dann auch ein bisschen der Unterschied zwischen etwas nicht können und etwas nicht wollen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist nicht so sehr das Problem, was auch immer wieder adressiert wird, wenn jetzt Menschen mal ihre Fragen hatten, sondern es ist das Problem, wenn Menschen bewusst nicht wollen, dass Gott in ihr Leben reinspricht. Oder weil sie das nicht akzeptieren wollen, was auch sein Anspruch über ihr Leben ist. Und weil sie ihm eben nicht glauben wollen, dass er es besser weiß als wir. Das wäre Unglaube. Das ist aber nicht Zweifel. Ist vielleicht auch immer wieder mal gut, was in deinem Leben so der Punkt ist, mit dem du ringst. Ist es so ein Ringen mit bestimmten Fragen? Oder könnte es auch manchmal sein, dass die Dinge eigentlich klar auf dem Tisch liegen, aber du weißt, wenn du diesen Schritt gehst, dann hat das seine Folgen und dann hat das vielleicht auch seine Kosten, und deshalb geht man ihn nicht. Ich lade dich ein, dich auf diese Reise zu begeben mit allen Fragen und dann hoffentlich auf dieser Reise auch zu erleben, dass Gott als lebendiger Gott da ist. Noch sehen wir das alles nicht, aber im Vertrauen auf ein sicheres Fundament können wir vorwärts gehen und auf diesem Weg dann auch Gott erleben, der versprochen hat, sich finden zu lassen und der uns dann auch in allen Fragen und in allen Herausforderungen halten will. Amen.